Im Oktober 2018 war der AMS-Algorithmus das Aufregerthema. Nur um kurz darauf vom drohenden Ende der Notstandshilfe abgelöst zu werden. Stichwort Hartz IV, demnächst auch in Österreich. Seither wurden viele neue Säue durchs Dorf getrieben. Man könnte glatt den Eindruck gewinnen, jede Woche löst ein neuer Versuchsballon kurioser Einfälle den anderen ab. Was mit neue Kundensegmentierung beim Arbeitsmarktservice umschrieben wird, verfestige jedenfalls die bekannten Nachteile von Frauen am Arbeitsmarkt nicht. Ganz im Gegenteil, beruhigt AMS-Chef Johannes Kopf. Das Sichtbarmachen der Diskriminierung schafft die Grundlage für eine gezielte Förderung durch das AMS. In Wirklichkeit ist das vorteilhaft für Frauen, zitiert ihn der Kurier. Der AMS-Algorithmus wird heuer erprobt. Ab 2020 soll er österreichweit angewendet werden. Er teilt Arbeitslose in drei Gruppen ein. Je nach guten, mittleren oder schlechten Arbeitsmarktchancen kriegen Jobsuchende künftig mehr oder weniger Betreuung und Förderung vom staatlichen Arbeitsvermittler. Was die Wissenschaft von algorithmusbasierter Zuweisung von Beratungsleistungen in der Arbeitsplatzvermittlung hält, erfuhr Stefan Walli von den beiden FH-Professoren Heiko Berner und Elmar Schüll.
Ja, es wurde als Fortschritt verkauft, es wurde als Errungenschaft verkauft, es soll die Effizienz der Beratung steigern, die Effektivität jedes einzelnen Beratungsgesprächs. Und es mag auch so sein, also man muss dazu sagen, das Tool wird jetzt gerade getestet. Es kann sein, dass die Beratung dadurch effizienter wird. Die Frage ist aber, ob die gesamte Veranstaltung dadurch sozialer wird. Also ob die Ziele des AMS, die ja auch in dem Bereich liegen, Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt rausgefallen sind, wieder reinzuholen, dadurch besser erreicht werden.
Das AMS würde argumentieren, natürlich ist das unser Ziel, dass durch diese Algorithmen wir genauer wissen, da macht es Sinn, unsere Ressourcen einzusetzen und damit werden wir mehr Personen schneller wieder in Arbeit bringen.
Das Ziel ist, die begrenzten Ressourcen möglichst effizient und effektiv einzusetzen. Das ist die Idee und es kann auch sein, dass es gelingt. Jetzt muss man sich aber überlegen, was das im einzelnen Fall bedeutet. So wie der Algorithmus funktioniert, wird eine, ich sag mal, Chancenberechnung pro Person gemacht. Und diese Berechnung erfolgt aufgrund von soziodemografischen Merkmalen. Das sind strukturelle Merkmale. Das sind Merkmale, die vielleicht auf das Individuum zutreffen. Und trotzdem ist das Individuum natürlich so viel mehr, als in diesen soziodemografischen Merkmalen abgebildet sind. Das heißt, wenn ich jetzt zufällig eine Frau in einem gewissen Alter, in einem gewissen Arbeitsmarkt, in einer gewissen Region bin, habe ich vielleicht durch den Algorithmus statistisch gesehen sehr schlechte Chancen und falle deswegen in eine Kategorie, die bestimmte Förderangebote bekommt oder vielleicht gar nicht so viele Förderangebote bekommt. Das Gesamtergebnis mag im Schnitt vielleicht effizienter sein, im einzelnen Fall kann es sein, dass es diskriminierend wirkt.
Was ist aber hier das Problem, wenn wir für das durchschnittliche Glück der betroffenen Personengruppe einen Fortschritt erzielen? Natürlich wird sich das nicht gleichmäßig verteilen, aber insgesamt.
Es gibt ein Gleichbehandlungsgesetz und die Idee ist, dass das AMS dafür sorgt, auch diejenigen, die rausgefallen sind, eine Chance zu geben, wieder reinzukommen. Wenn jetzt jemand rausgefallen ist, egal aus welchen Gründen, und er oder sie weist noch Merkmale auf, die nachteilig sind in diesem Algorithmus, dann wird diese Situation eigentlich zementiert. Jemand, der statt Nachteile hat, bekommt zusätzlich noch einen Rucksack umgehängt und soll dann aber im 100-Meter-Lauf weiterhin teilnehmen.
Im Kern, wenn ich die Argumentation von euch verstehe, ist es so, dass ihr sagt, das Arbeitsmarktservice hat nicht nur die Aufgabe, möglichst effizient eine große Anzahl von Menschen möglichst schnell wieder in Arbeitsplätze zu bekommen, sondern euer Problem ist, dass es nicht zusätzlich ausgleichend wirkt zugunsten der Personen, die von selber nicht so leicht vermittelbar sind.
Ganz genau. Man könnte sagen, dass diejenigen, die einen Nachteil haben, vielleicht sogar besonders gefördert werden müssen, vielleicht auch passgenau gefördert werden müssen. Man kennt es ja aus sehr vielen Erzählungen, dass die Maßnahmen in der Vergangenheit nicht immer sehr passgenau waren und dass sehr viel Geld für Maßnahmen ausgegeben wurden, die nicht besonders passfähig waren. Das soll mit diesem Tool auch besser werden. Das kann auch besser werden. Wenn es aber, ich mache den Punkt nochmal stark, dazu führt, dass jemand, der, sag ich mal, strukturelle Nachteile aufweist, im Schnitt, sag ich mal, dem statistischen Mittel entsprechend Nachteile hat, kann es sein, dass es eine sehr dynamische, sehr innovative Person ist, eine sehr arbeitswillige Person, sie wohnt nur am falschen Ort, sie hat vielleicht das falsche Alter. Alle anderen im Schnitt haben vielleicht eine geringe Chance, aber diese eine Person nicht und sie fällt vielleicht durchs Raster. Der Punkt ist, dass das AMS nicht nur dafür sorgen sollte, wie ich finde, dass alle möglichst schnell wieder reinkommen, sondern dass jeder Einzelne und jede Einzelne möglichst fair eine Chance hat, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen.
Also wie Elmar Schöll ist Heiko Berner Experte für soziale Innovation. Wie Elmar Schöll unterrichtet er am Lehrgang soziale Innovation und soziale Arbeit und er hat sich besonders mit der Frage auseinandergesetzt, welche Diskriminierungen im Zusammenhang mit dem Einsatz dieser neuen Überlegungen bei der Arbeitsplatzvermittlung einhergehen könnten. Heiko Berner, was sind diese Diskriminierungen, von denen du sprichst?
Zunächst erstmal sinnvoll, das Instrument, dieses Produkt der algorithmusbasierten Beratung in die zwei Teile zu gliedern und dann die einzelnen anzuschauen. Also wir haben es einmal zu tun mit der Berechnung der Chancen, die objektiviert versucht wird zu realisieren. Und zweitens haben wir es mit der Beratung zu tun. Es ist eine algorithmusbasierte Beratung. Die Beratung bleibt ja weiterhin in der Hand der Beraterinnen und Berater des AMS. Der Algorithmus, das hat der Elmar Schöll schon gesagt, zieht Kriterien heran und errechnet daraus eine Maßzahl, gruppiert dann die Betroffenen ein in eine Gruppe hoch, mittel und niedrig. Da wird dann nicht mehr weiter differenziert zwischen den unterschiedlichen Kriterien. Es gibt Kriterien, die zur Abwertung führen, zum Beispiel Frau sein, ein höheres Alter zu haben, aus einem Drittstaat zu kommen, in einem falschen Wohnort zu wohnen und so weiter. Den Punkt, den haben wir schon besprochen, der führt im Prinzip dazu, dass diskriminierende Verhältnisse am Arbeitsmarkt, die mit Studien belegt wurden, reproduziert werden. Wir können davon ausgehen, dass Migranten und Migrantinnen oder Frauen oder Ältere am Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Genau dieses Ergebnis gibt der Algorithmus wieder. Genau das reproduziert er aber auch. Das zweite wäre dann die Beratung, die darauf gründet. Der Berater oder die Beraterin nehmen das Ergebnis und lassen es einfließen in die Beratung. Jetzt sagt das AMS, die letzte Entscheidung bleibt beim Berater oder der Beraterin. Aus meiner Sicht würde ich eher davon ausgehen, dass es eine Illusion ist, denn Kerngedanke ist ja der Effizienzsteigerung. Jeder Berater wird sich hüten, gerade wegen der Effizienzsteigerung, allzu oft dem Ergebnis des Algorithmus zu widersprechen. Er hätte ja dann einen Diskussionsbedarf, einen Rechtfertigungsbedarf. Aus meiner Sicht wird eher ein Stigma, das jemand mitbringt, reproduziert, auch beim Berater oder Beraterin. Womöglich führt es eben dazu, dass die genau das dann verlängern, diesen Benachteiligungszustand. Aus unserer Sicht, und das eben haben wir auch schon erwähnt, wäre es deswegen viel besser, gezielt benachteiligte Zielgruppen zu fördern.
Welche benachteiligten Zielgruppen wären das, die eine besondere Förderung bedürft?
Ich habe es ja schon gesagt, Ältere, 50 plus vor allem, dann Frauen und Migranten, vor allem aus Drittstaaten.
Im Kern scheint es mir so, dass dieses Instrument, wie ihr argumentiert, am schlimmsten diejenigen trifft, die durchaus in der Lage wären, schnell wieder Arbeit aufzunehmen, aber aufgrund von Merkmalen zu einer Gruppe gehören, denen man weniger anbietet. Das wären quasi die Personen, die zutiefst ungerecht getroffen würden, von einer abstrakten Vernunft, die Menschen in Gruppen zusammenfasst.
Genau das führt eigentlich zu einer zweiten Dimension von Diskriminierung, nämlich das der Entsubjektivierung. Ich habe nicht mehr den Berater mir gegenüber sitzen, der versucht, mit mir herauszufinden, was für mich am besten ist als Arbeitssuchender, sondern eine Maschine kategorisiert mich, fügt mich in eine Gruppe ein und genau das ist dann die Grundlage für die weitere Beratung.
Wenn man das ein bisschen abstrakter sieht, ist das ja ein Phänomen der Modernisierung, der Aufklärung. Dass wir über die Willkür des Einzelnen, der alles entscheidet, hinweggehen zu vernünftigen Entscheidungsgrundlagen, die mathematisch berechenbar sind. Das ist irgendwie so der Schritt von der Willkür des 17. Jahrhunderts zuletzt in die Zeiten der Moderne, wo vernünftig gerechnet wird. Ist es nicht doch umlegbar, dass man sagt, früher, na, ich war so abhängig davon, ob ich einem Berater, einer Beraterin zu Gesicht gestanden bin? Und ist es nicht in diesem Sinne vielleicht doch ein Fortschritt?
Wir würden natürlich niemals gegen Vernunft argumentieren. Die vernünftige Beratung muss natürlich eine Grundlage sein. Aber auch da glaube ich, dass es Möglichkeiten gibt, die Qualität hochzuhalten. Es gibt für Berater und Beraterinnen gute Ausbildungen, gute Weiterqualifizierungen. Es gibt auch Qualitätsprüfungsmittel. Ich denke, das dürfte nicht das Problem sein.
Dieses Modell, das euch vorschwebt, dass ein Arbeitsmarktservice nicht nur Arbeitsplätze vermittelt, sondern gleichzeitig dabei Ideen der sozialen Gerechtigkeit, des sozialen Ausgleichs einfließen lässt, ist das nicht eine grundsätzliche Überforderung des Apparats? Allein wenn ich mir die Frage stelle, in welche Richtungen Gerechtigkeit angestrebt werden sollte. Also in vielen Diskussionen gibt es ja klare Hinweise, dass jeder Mensch sehr viele Merkmale an sich trägt, die ihn privilegieren oder diskriminieren können. Kann man da ohne System überhaupt gerecht sein?
Ich glaube, dass es möglich ist, eine Beratung zu machen, die System hat und vielleicht, sag ich mal, darauf abzielt, gerecht zu sein. Die jetzige Innovation Die algorithmusgestützte Beratung wird eingeführt unter der Ägide der Effizienz und der Effektivität. Sie wird nicht eingeführt unter der Ägide der Gerechtigkeit. Es ist keine Innovation, die gesetzt wird. Wir wollen die Qualität unserer Beratung verbessern, um sie gerechter zu machen. Wir wollen passgenauere Beratung ermöglichen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Effektivität und auf der Effizienz. Es kann sein, dass diese Ziele erreicht werden. Es kann aber auch sein, dass andere Ziele wie die Chancengerechtigkeit dafür nicht geopfert werden, aber darunter leiden. Diejenigen, die den stärksten Nachteil erfahren werden, sind die, die soziodemografisch einer Gruppe entsprechen, die eigentlich, sag ich mal, was die Vermittelbarkeit angeht, schlechter gestellt sind als der Einzelne. Das System ist darauf angelegt, im Schnitt, das heißt für alle, eine möglichst optimale Lösung zu produzieren unter begrenzten Ressourcen. Es wird aber sehr viele geben, die dadurch einen massiven Nachteil haben. Und es werden vermutlich diejenigen sein, die ohnehin schon benachteiligt sind.
Dahinter steht natürlich fast eine philosophische Frage. Es steht eine philosophische Frage, die zurückgeht auf Fragen des Utilitarismus. Kann man für das durchschnittliche Gemeinwohl das individuelle Wohl opfern? Ihr habt die Diskussion verfolgt. Wird das auf dieser Ebene diskutiert, dass hier eigentlich eine Grundfrage des Umgangs miteinander in unserer Gesellschaft aufgeworfen wird?
Also meines Erachtens nicht auf diesem Niveau. Ich glaube, natürlich steht eine gewisse Ethik im Hintergrund oder verschiedene Ethiken, die vielleicht auch dann aufeinander prallen. Aber auf dem Niveau habe ich nicht den Eindruck, dass die Diskussion geführt wird. Tatsächlich erscheint es mir so, dass die Einführung dieser Innovation eigentlich einer utilitaristischen Ethik entspringt. Und die hat ihre Vorzüge. Der Einzelne bleibt nicht auf der Strecke, das ist ein zu hartes Wort, aber es kann eben sein, dass die Idee der Chancengerechtigkeit, die Idee der Integration, die Idee des Chancenausgleichs darunter leidet und die Effizienz vielleicht gewinnt.
Ist es nicht eine Überforderung der Arbeitsmarktpolitik, für Gleichberechtigung relevante Beiträge zu leisten, wie zum Beispiel für Geschlechtergerechtigkeit, für geografischen Ausgleich? Ist es nicht offensichtlich, dass Geschlechtergerechtigkeit anders erkämpft werden muss? Ist es nicht offensichtlich, dass geografischer, ökonomischer Ausgleich durch Industriepolitik oder Wirtschaftspolitik erreicht werden sollte? Ist es nicht offensichtlich, dass der Ausgleich zugunsten älterer Personen am Arbeitsmarkt erfolgen soll durch Qualifizierungsmaßnahmen? Ist es nicht ein Irrtum, die Arbeitsvermittlung mit diesen Aufträgen zu belasten, mit Sekundäraufträgen, die sie daran stören, ihr eigenes Geschäft zu machen?
Wenn man diese Aufgaben dem AMS umhängen würde, glaube ich, wäre das eine Überlastung. Da müssen schon auch woanders Aufgaben gelöst werden. Ich glaube aber, dass es die Aufgabe des AMS ist, im Sinne des Gesetzes eine möglichst gerechte und auch eine möglichst individuelle und passgenaue Beratung zu liefern. Um das ganz offen zu sagen, ich möchte mich überhaupt nicht gegen den effizienten Mitteleinsatz oder gegen effektiven Mitteleinsatz aussprechen. Da bin ich ein großer Fan davon. Aber das AMS hat nicht in erster Linie die Aufgabe, Mittel möglichst effizient einzusetzen, sondern hat die Aufgabe, Menschen wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen. Das kostet Geld und es sollte möglichst effizient gemacht werden. Aber der effiziente Mitteleinsatz ist für mich sekundär. Primär ist der eigentliche Auftrag, Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und das geht über eine passgenaue Beratung. Wenn der Algorithmus dazu führt, dass die Beratung besser wird, dass vielleicht passgenauere Maßnahmen gesetzt werden, die auf den spezifischen Fall gemünzt sind, dann finde ich das gut. Ich glaube aber, dass das erfahrene Beraterinnen und erfahrene Berater ganz ohne Algorithmus wahrscheinlich auch hinkriegen würden, wenn sie dazu befugt sind, da entsprechende Vorschläge zu machen. Und ich glaube, es gibt genügend innovative Konzepte, wie man das tun könnte, jenseits eines Algorithmus oder vielleicht auch in Kombination mit einem Algorithmus.
Könnt ihr euch vorstellen, dass solche systematischen statistischen Auswertungen personenbezogener Daten auch für eine Förderung der Gerechtigkeit bei gleichzeitiger Arbeitsplatzvermittlung nützlich sein können? Ist es vielleicht nur eine falsche Anwendung eines Algorithmus?
Wir sagen, dass tatsächlich dieser Algorithmus eine Form der ökonomisch-utilitaristischen Innovation darstellt. Die Frage, die dahinter steckt und die spiegelt vielleicht tatsächlich unsere gesellschaftliche Entwicklung wider, ist ja die, auf die wir immer wieder treffen. Wird durch Einsatz von Computern und von computerbasierten Methoden eine utilitaristische Ethik gefördert? Oder im Gegensatz dazu, sind wir in der Lage, die Würde des Einzelnen noch zu bewahren? Ich glaube, diese gesellschaftliche Entscheidung, die kann tatsächlich nicht das AMS treffen, sehr wohl aber der Staat und die Politik. Und dann wäre es die Frage, was wäre denn der Input? Was wäre die Erwartung an die Einrichtung AMS, die vom Staat an das AMS adressiert wird, was er zu leisten hat. Und da hätten wir eben tatsächlich die Gleichbehandlungsgesetze, die auch eine gesetzliche Grundlage bieten. Das müsste man dann eben tatsächlich genau im Detail anschauen. Kommt es durch so eine Form der Beratung zur Diskriminierung, ja oder nein? Wenn ja, dann wäre das eben grundfalsch.
Und ein Potenzial von Algorithmen für eine Gerechtigkeits- oder orientierte Arbeitsplatzvermittlung?
Wir könnten die Ergebnisse, die da erarbeitet werden durch den Algorithmus oder errechnet werden durch den Algorithmus, wären sie ein bisschen ausdifferenzierter, durchaus ja nutzen, um auch Benachteiligungsstrukturen sichtbar zu machen. Also angenommen, der Index fällt schlecht aus für eine bestimmte Person aufgrund ihres Geschlechts, könnten wir das ja auch genau wenden und sagen, dass genau diese Person es verdient, mehr Förderung zu bekommen.
Interviewgäste von Stefan Walli heute, die Professoren Heiko Berner und Elmar Schüll von der FH Salzburg. Reinhard Geiger verabschiedet sich bis zur nächsten Sendung.